Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie wird aus dem Buch etwas lesen. Wir werden uns... Ich nehme mir mal ganz kurz... Muss ich irgendwas tun? Ich lege einfach mal los. Ja, ich bin zu verstehen? Ja, perfekt. Bin ich ein bisschen rausgekommen. Genau, Arrhythmus, unsere neue Buchvorstellung aus dem Knabe Verlag Weimar. Das ist Ihr zweites Werk, was Sie bei uns veröffentlicht. Und es ist gerade frisch zur Buchmesse noch rechtzeitig angekommen. Leider ist es schon so gut wie ausverkauft. Wir haben nur noch wenige Exemplare dabei, aber dazu später. Ich würde sagen, wir lassen die Antonia erstmal zu Wort kommen, dass sie so ein bisschen was über ihr Buch erzählen kann. Was mich erstmal besonders interessiert, wie kommt man dazu, ein Buch über Zahlen zu schreiben, wo Zahlen die Hauptprotagonisten sind? Und vielleicht auch dem Publikum mal kurz zu erklären, in ganz kurzen Worten, das ist eine Sache, die mir sehr schwer fällt, das in wenigen und kurzen Worten sowas rüberzubringen, mal erzählen, um was geht's in dem Buch und warum Zahlen?
Eigentlich ist mit Zahlen schon ziemlich viel gesagt. Es geht um Zahlen. Wie Pythagoras schon sagte, die Zahl ist das Wesen aller Dinge. Und das habe ich in der Grundschule für mich auch so beschlossen und da schon Mathe als mein Lieblingsfach erwählt. Das hat sich gehalten. Ich habe dann auch Mathe studiert, also immer den Bezug zur Zahl gehabt, auch wenn man im Mathestudium natürlich auch viel mit Buchstaben rechnet. Aber das kam mir eigentlich zugute, denn aus den Buchstaben konnte ich dann wiederum eine Geschichte über die Zahlen schreiben. Also das passt dann doch ganz gut. So kam ich eigentlich drauf, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwie Mathe unterbringen. Es soll aber kein Mathebuch werden, sonst will es ja keiner lesen. Das ist auch doof. Also die Zahlen irgendwie belletristisch so verarbeiten, dass es jedem Spaß macht und dass danach vielleicht der ein oder andere, der Mathe jetzt noch hasst, auch die Zahlen wieder mag und dann vielleicht irgendwann auch Mathe wieder mag. Das wäre natürlich der Idealfall, aber man kann das Buch auch durchaus lesen, wenn man Mathe nicht mag. Das ist kein Problem. Was war der zweite Teil der Frage?
Ja, ich würde sagen, wir lesen einfach mal ein kleines Stück aus dem Buch.
Okay.
Und dazu können wir uns ja nochmal setzen. Mir war es nur irgendwie total unangenehm, hier das Publikum zu begrüßen und sitzend hier am Tisch zu sein. Jetzt haben wir die ganze Technik wahrscheinlich damit total durcheinander gebracht, aber ja, wir machen das einfach ganz spontan. Ich würde sagen, wir setzen uns kurz und dann wird ein kleines Stück aus dem Buch mal vorgelesen. Nachher gibt es auch noch im zweiten Teil die Möglichkeit, vom Publikum die eine oder andere Frage zu stellen. Aber erstmal vielleicht was anhören und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Genau. Ich fange an mit einer Stelle, die zur Musik passt. Das letzte Stück, was wir gehört haben vom Gitarrenduo, handelte von den Wolken. Es hat einen französischen Titel. Ich kann kein Französisch. Fragen Sie die beiden Herren, wenn der genaue Titel Sie interessiert. Auf Deutsch kann man es als Wolkenlied bezeichnen. Und deswegen lese ich jetzt auch erstmal eine Wolkenstelle. Geht das? Hören Sie mich? Ja, okay. Eine schneeweiße Wolke schwebte langsam auf den Zaun zu. Sie verringerte stetig ihre Höhe, kam ihnen immer näher. Aglaia hatte es wirklich geschafft. Doch wie sollte die Wolke zu ihnen hinunterkommen? Sie war eindeutig zu groß, als dass sie zwischen dem Zaun und Adamantios Hütte Platz gefunden hätte. Bevor er aber seine Bedenken äußern konnte, stoppte die Wolke gut einen Meter über dem Zaun. Aus dem weißen Flaum löste sich eine Art Seil, schlängelte sich wie ein Dunstfaden zu Boden. Genau in den Streifen zwischen Hütte und Zaun. Adamantios blieb vor Staunen der Mund offen stehen. »Wir können daran hinaufklettern«, verkündete Aglaia glücklich. »Wer geht zuerst?« Betretenes Schweigen. Adamantios schluckte. »Ich mach das«, sagte er und trat einen Schritt nach vorn. Zögernd griff er nach dem Strang. Der sah nicht wirklich stabil aus, eher schaumig, als könne man einfach hindurchgreifen, fühlte sich aber wie ein solides Seil an. Doch war es solide genug, um ihn zu tragen? Adamantios umklammerte den Strang mit beiden Händen und zog sich ein Stück nach oben. Der Faden hielt. Dadurch ermutigt schob und zog er sich mit flinken Bewegungen bis auf die Wolke. Mit einem letzten großen Satz saß er über den Köpfen der anderen, grinste sie von oben an. »Der Nächste, bitte!«
Ja, wir haben extra versucht, nicht zu lange Stücken zu nehmen, weil erstens will man das Buch ja auch lesen. So eine reine Lesung ist, finde ich, auch immer ein bisschen stockend. Wir wollen uns eher über das Buch unterhalten, wollen Ihnen, euch, ich duze euch jetzt einfach alle mal, euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und ja, ich würde sagen, was mich besonders interessiert, warum die, oder wie kamst du dazu, Zahlen zum Leben zu erwecken, Zahlen zu personalisieren, die als Personen eigentlich, die als Personen zu sehen. Und ja, wie kam es direkt dazu?
Also wie ich vorhin gesagt hatte, war ja der Ausgangspunkt, Zahlen sympathischer werden zu lassen. Und wenn die Zahlen tote Wesen sind, die Schülerinnen in Angst und Schrecken versetzen, dann werden sie nicht sympathischer. Also war der Ausweg, die Zahlen zum Leben zu erwecken, ihnen menschliche Eigenschaften zu verleihen, sie natürlich komplex und kompliziert zu lassen, weil Zahlen nun mal komplex und kompliziert sind, aber ihnen trotzdem lebendige Züge zu geben, die sie dann auch auf Kinder, Erwachsene, allgemein den Leser lebendig und vielleicht ein bisschen sympathischer wirken lassen.
Ja, und was, denke ich, dass die Zuhörer auch interessieren wird, wo spielt das eigentlich? Ist das reine Fiktion? Ist das, wie viel Fantasie, wie viel Magie steckt in dem ganzen Buch?
Es steckt natürlich Magie drin, denn es treten Zahlen auf und die Zahlen leben und die Kinder fliegen auf einer Wolke durch die Gegend. Das ist natürlich Magie. Der Ort, an dem es spielt, ist auch fiktiv. Es ist eine Insel. Ich habe tatsächlich erst beim Überarbeiten des Manuskriptes festgestellt, dass das mein drittes Buch ist und es ist das dritte Buch, das auf einer Insel spielt. Ich kam zu dem Schluss, offensichtlich kann ich nur Insel. Die Insel existiert aber in der Realität nicht, glaube ich. Vielleicht ja auch doch, man weiß es nicht. In der Ostsee, zur Ostsee habe ich auch eine enge Bindung, was jeder weiß, der mein letztes Buch gelesen hat. Aber an sich, die Insel ist reine Fiktion und dadurch steckt in der Geschichte schon auch einiges an Fiktion und Magie.
Ja.
Und Fantasie.
Was ist das Moratis-Rätsel? Also natürlich, ich will jetzt nicht hören, will jetzt die Lösung nicht wissen, dann würden wir dem Publikum komplett alles wegnehmen. Aber was kann man sich darunter vorstellen? Das ging mir als erstes durch den Kopf, als ich den Klappentext gelesen habe. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Wofür ist das?
Also vorstellen kann man sich erstmal diesen kleinen Papierschnipsel, Pergamentrollen, Ausschnitt, der auch auf dem Lesezeichen zu sehen ist, was einige vielleicht schon haben, andere noch bekommen werden. Es ist ein mächtiges Rätsel, dessen Lösung einer Zahl sehr viel Macht verleiht, wenn sie den entsprechenden Gegenstand, dessen Standort von diesem Rätsel verrätselt wird, findet. Und das Ziel der Hauptpersonen in diesem Buch ist es gerade, das zu verhindern, beziehungsweise das Rätsel vor den falschen Menschen zu lösen. Das heißt, es geht darum, die Lösung am schnellsten zu finden und diesen entsprechenden Gegenstand in Sicherheit zu bringen und möglichst auch neu zu verrätseln. Und natürlich ist das Rätsel auf Zahlen abgestimmt und entsprechend kompliziert und komplex, wie alles, was mit Zahlen zu tun hat. Und insofern nimmt das dann eben auch einige Seiten ein, bis da die Lösung gefunden ist.
Ja, die nächste Frage, welche Zahl oder warum hast du eine der Zahlen auf dem Rücken?
Ich zeige das nochmal kurz, falls es jemand nicht gesehen hat. Das ist die 1. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist das der erste Band, weshalb auch auf dem Buchrücken natürlich die 1 steht. Zum anderen steht die 1 auch vorne drauf. Die steht allerdings nicht für den ersten Band oder vielleicht auch doch oder beides oder wie auch immer. Hauptsächlich steht sie aber dafür, dass die Hauptperson des Buches, Adamantios, ein Arithmat im Zeichen der 1 ist. Das heißt, er absolviert seine Ausbildung zu einem Menschen, der für die Zahlen lebt und arbeitet, da ja auch die Zahlen leben und arbeiten. Und sein Augenmerk liegt dabei auf der 1, beziehungsweise die 1 hat ihn ausgewählt, dass er in ihren Dienst treten soll, wenn er mit seiner Schulausbildung fertig ist. Und diese Szene, wo die 1 das tut, sieht man vorne drauf und dementsprechend die 1 auf meinem Rücken.
Ja, die leben die Zahlen selber? Weil für mich ist es so, Zahlen sind Mittel zum Zweck eigentlich. So geht es mir, also ich jetzt als nicht so zahlenaffiner Mensch, sehe die Zahlen einfach nur als Mittel zum Zweck. Warum leben die plötzlich?
Weil es sie sympathischer macht und weil es das Buch aufwertet, wenn die Zahlen lebendig sind, denn dadurch können die Zahlen natürlich auch im Buch auftreten. Das ist ja gerade der Witz dran. Und dazu würde ich nochmal eine kurze Stelle lesen. Wir befinden uns am Silvesterabend und wir feiern Silvester, die Arithmaten feiern Silvester und die Schüler einer Schule, die dort im Internat festsitzen, auf einer Insel in der Ostsee, feiern natürlich auch Silvester. Wie jedes Jahr, verkündete Gerakina Diras strahlend, möchten wir den Schülern, die ihre kostbaren Ferien auf dem Schulgelände verbringen, einen besonderen Jahreswechsel bieten. Einige von euch werden sich an das spektakuläre Feuerwerk erinnern, das wir im letzten Jahr arrangiert haben. Doch dieses Silvesterfest wird das vorige um einiges übertreffen. Sie machte eine kunstvolle Pause. Adamantios und Dareios sahen sich erwartungsvoll an. Die Anspannung im Raum schien greifbar. Zum ersten Mal in der Geschichte von Samtori darf ich euch einen außergewöhnlichen Gast zu diesem Anlass präsentieren. Lasst uns gemeinsam die 47 begrüßen. Nach einer kurzen, fassungslosen Stille brach tosender Applaus unter den Schülern aus. Niemanden hielt es länger auf seinem Stuhl. Viele standen auf Zehenspitzen oder kletterten auf die Tische, um besser sehen zu können. Adamantios nahm aus dem Augenwinkel wahr, wie Xenias Wangen vor Aufregung erröteten. Niemals hätten sie geglaubt, so früh in ihrem Leben schon einer echten Zahl zu begegnen. Rasch begann Adamantios innerlich, all die Höflichkeitsformeln zu wiederholen, die er für die Beschwörung und Kontaktprüfung gelernt hatte. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn die Zahl ihn ansprach und er keine angemessene Antwort geben konnte. Die Tür zur Speisehütte flog mit einem lauten Knall auf. Das Geraschel und Gemurmel in der Mensa verstummte augenblicklich. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht betrat einer der Geländepfleger. Auf die Entfernung konnte Adamantios unmöglich erkennen, ob es sich um Xenophondas oder um Ypsilandis handelte, den Raum. Direkt hinter ihm folgte die 47, die sich tief bücken musste, um unter dem Türrahmen hindurchzupassen. Ein äußerst seltsamer Anblick. Der zweite Geländepfleger eilte hinter ihr her und schloss die Tür, um den kalten Luftzug zu stoppen, der bereits die vorderen Tische erreicht hatte. Mit offenem Mund starrte Adamantios die 47 an. Sie sah ganz anders aus als die Zahlen, die er bisher in Zahlenkunde porträtiert hatte. Er hatte geglaubt, Zahlen wären stets einfarbig, gleichmäßig gestreift oder gepunktet. Die 47 hingegen trug auf ihrer Grundfarbe, einem tiefdunklen, glänzenden Grün, hauchzarte hellgrüne Wellenlinien, die sich unregelmäßig, aber elegant um ihren Körper schlangen. Ihre Kanten wirkten klar und scharf, so als könne man sich daran schneiden, wenn man sie berührte. Je ein großes, rundes Auge thronte auf der 4 und auf der 7, wenig überraschend mit smaragdgrüner Iris. Ihre Bewegungen wirkten ungelenk, ein wenig starr und abgehackt. Nichtsdestotrotz trat sie überaus respekteinflößend auf. Mit ihren mindestens 2,5 Metern Größe überragte sie auch die ältesten Schüler deutlich. »Kalispera«, grollte sie mit tiefer Stimme auf Griechisch. »Guten Abend«.
Ja, da ist mir gleich die nächste Frage dazu eingefallen. Griechische Mythologie, welchen Bezug hast du dazu? Was taucht da im Buch dazu auf? Schon allein, wenn ich die ganzen Namen lese, die da drin vorkommen. Ja.
Also mein persönlicher Bezug ist, dass ich tatsächlich mal ungefähr einen Monat lang versucht habe, Griechisch zu lernen. Es dann aber wieder aufgegeben habe, weil das Abitur näher rückte und jetzt im Zuge des Buches auch feststellen musste, dass meine Lektorin Anja, die dort hinten sitzt und ganz hervorragende Arbeit geleistet hat, viel besser Griechisch kann als ich. Ansonsten griechische Mythologie, klar, liest man als Kind sehr gerne, ist auch spannend. Der Hintergrund für das Buch ist aber, dass die Zahlen als Muttersprache Griechisch haben, wie man gerade sich vielleicht schon gedacht hat. Und das wiederum rührt daher, dass natürlich die Griechen auch die Ersten waren, die die Zahlen sehr gut erforscht haben, eben zum Beispiel Pythagoras, Archimedes und wie sie alle hießen. Und das passt natürlich, die Zahlen sprachen Griechisch, also konzentrierten sie sich auch zuerst auf die Griechen und deswegen waren die Griechen dann die ersten großen Mathematiker der Geschichte und so hat sich das dann entwickelt. Und die Arithmaten tragen deshalb bis heute alle griechische Vornamen, damit sie eben da auch in den Sprachschatz der Zahlen gut reinpassen.
Ja, gibt es vielleicht die ein oder andere Frage aus dem Publikum noch? Also ich jetzt weiter die Fragen stelle, es fällt mir ein bisschen schwer, jetzt so die Fragen zu stellen, weil ich habe das Buch verlegt. Ich bin der Steffen Knabe vom Knabe Verlag, der Verleger. Und mich würde eigentlich interessieren, was interessiert den Leser oder vielleicht den zukünftigen Leser, der das Buch noch nicht hat. Ich würde einfach mal nach vorne gehen, falls jemand eine Frage hat, dem würde ich einfach das Mikro mal in die Hand drücken.
Es gibt übrigens als Belohnung für Fragen auch Kekse.
Gibt es jemanden, der eine Frage hat?
Ja, genau. Ich würde gerne mal wissen, hattest du irgendwelche literarischen Vorbilder, an denen du dich orientiert hast oder Autoren, die du gern liest?
Ja, also erstmal Autoren, die ich gerne lese, gibt es natürlich en masse. Man könnte jetzt sagen, für Arithmos waren dann sicherlich eher die Jugendbücher relevant und jeder, der die ersten 20 Seiten gelesen hat, wird wahrscheinlich sich ein wenig an Harry Potter erinnert fühlen am Anfang. Das ist in Ordnung. Ob es jetzt ein direktes Vorbild war, das weiß ich nicht. Ich habe es natürlich als Kind gerne gelesen, wie hoffentlich fast jedes Kind. Ich habe natürlich nicht gesagt, okay, da ist Harry Potter, ich schreibe jetzt das Gleiche nur anders. Das ist ja auch Blödsinn, sondern direkt inspiriert war es wahrscheinlich tatsächlich von der Mathematik, die ich irgendwie belletristisch greifbar machen wollte. Ansonsten, was ich heutzutage gerne lese, sind skandinavische Krimis, Island-Krimis, deutsche Krimis, andere Krimis. Auch natürlich Jugendbücher, insbesondere der Autoren, die ich früher gerne gelesen habe und das, wo sich's gehalten hat, Ursula Poznanski vielleicht, Owen Corfer. Das sage ich jetzt nur, weil ich den Namen Owen mittlerweile aussprechen kann. Ja, genau.
Ja, gibt's noch jemand, der irgendwas zu dem Buch speziell wissen will? Da ist doch jemand.
Wie viele Seiten hat das Buch?
Das ist eine super Frage. Ich bin absolut glücklich über diese Seitenzahl. Es hat 314 Seiten. Und falls du jetzt nicht weißt, warum mich das glücklich macht.
Hat jemand eine Ahnung, was das, warum das so ein Zahlen, jemand, der so verrückt nach Zahlen ist, warum 314 so eine tolle Zahl ist?
Ich würde mal ganz scharf auf die Zahl Pi tippen, 3,14.
Du hast einen Keks gewonnen.
Und selbst die Kekse sind hier in Zahlenform, sehe ich jetzt erst, da ist
naja,
eine 1.
Naja, klar, also das lassen wir uns nicht nehmen. Genau, also die Kreiszahl Pi ist eine Zahl, die ein Komma hat und danach unendlich viele Stellen. Das heißt, egal wie viele Stellen wir sagen, wir kommen nie ans Ende. Aber sie geht eben los mit 3,14. Und ich liebe diese Zahl, weil es muss ja alles kreisrund sein, wie die Kekse, wie die Teller. Du bekommst übrigens auch einen Keks. Und deswegen bin ich sehr froh, dass diese 3,14 jetzt auch in der Seitenzahl verewigt ist. Das macht mich tatsächlich sehr froh, ja.
Ja, ich finde das so faszinierend, wie man so mit Zahlen sich darüber so freuen kann und sich da so, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll am besten, also wie man so glücklich sein kann, dass so eine Zahl dann plötzlich in der Seitenzahl auftaucht. Und ich finde das faszinierend. Und vielleicht können Sie sich ja oder wollen sich auch anstecken lassen von dieser Zahlenverrücktheit und dieser Freude an Zahlen, selbst wenn man jetzt mit Mathematik eher nicht so viel zu tun hat oder in der Schule mit Mathematik nicht gerne viel zu tun hatte, kann man in dem Buch entdecken, dass Zahlen und in gewisser Weise dann auch die Mathematik eigentlich was ganz Interessantes, was ganz Spannendes sein kann. Und ja, somit komme ich nochmal auf das Buch direkt zurück. Wir müssen auch aufpassen, dass uns die Zeit nicht wegrennt. Wir haben noch 7 Minuten. Hat erstmal jemand noch eine Frage? Also ich will jetzt nicht jemanden, der die Möglichkeit... Ja.
Ja, also du meintest ja, dass Mathe dein Lieblingsfach war. Und ich wollte dich einfach nur fragen, was so dein liebstes Thema in Mathe jemals war und warum?
Ich nehme mal an, du meinst Mathe in der Schule. Ja, also alle, die jetzt bis eben zugehört haben, wissen, was jetzt für eine Antwort kommen muss. Natürlich der Kreis. Ansonsten Trigonometrie, was jetzt recht witzlos ist, weil Trigonometrie ja auch irgendwie auf dem Kreis basiert. Also alles, was mit Pi zu tun hat, selbstverständlich. Ansonsten finde ich auch Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr spannend. Muss allerdings sagen, dass einem in der Schule das häufig so abstrakt erklärt wird, dass man die Schönheit einfach nicht erkennen kann. Das merkt man dann im Studium, wenn das alles nochmal aufgedröselt wird und man endlich versteht, ach, so war das gemeint. Das liegt an vielen Formalitäten, die man in der Schule dem Schüler, also das würde einen völlig überfordern, da reichen die 4-5 Stunden einfach nicht. Das ist sehr schade, aber an sich ein sehr spannendes Thema, auch wenn es leider ohne Pi ist.
Ja, ich würde sagen, eine Frage noch, falls noch jemand möchte, würde ich noch... Ja.
Ab wie viele Jahre ist das Buch?
Ich glaube, wir haben es ab 10 angegeben, oder? Ab 10?
Ab 10 Jahre, wo ich mich zugegebenermaßen immer sehr, sehr schwer tue mit diesen Altersempfehlungen. Weil ganz verschiedene, wir sind alles ganz verschiedene Menschen. Es gibt ganz verschiedene Kinder, die sich für verschiedene Dinge interessieren. Und sobald man dann so eine Altersangabe gibt, fühlen sich andere schon wieder nicht mehr angesprochen. Also wenn ich jetzt ein Buch auf 10 Jahre festlege, was auch total spannend für 12 und 14 Jahre sein kann, dann sagen die Kinder, die 14 sind, ich lese doch kein Buch, was für 10 Jahre gedacht ist. Deswegen tue ich mich da immer ziemlich schwer, so feste Altersangaben zu machen und versuche das dann immer eher in Altersgruppen zu fassen.
Lassen Sie es uns doch mathematisch machen. Wir nehmen ein halboffenes Intervall von 10 bis unendlich. Das heißt, alle, die 10 oder älter sind, sind auf jeden Fall drin. Jüngere Kinder mit viel Leseerfahrung oder Zahleninteresse sind natürlich auch herzlich eingeladen. Problem gelöst.
Genau, super. Das ist doch auch ein prima Ende. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, ich weiß nicht, hat jeder von Ihnen ein Lesezeichen bekommen? Wer noch kein Lesezeichen hat, kann natürlich sich ein Lesezeichen dann noch hier bei uns abholen oder am Signiertisch nebenan. Gibt es die Bücher, also die letzten paar, die noch da sind, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben, als die Bücher rausgekommen sind, wir haben dieses Mal eine etwas kleinere Startauflage gewählt und wollten einfach dann soweit nachdrucken. Und die Startauflage ist jetzt bei uns angekommen, letzte Woche im Verlag. Dann kamen die ersten Bestellungen rein und wir haben kaum noch Bücher da. Das sind die letzten Exemplare. Wir lassen jetzt auch schon nachdrucken. Die zweite Auflage ist quasi jetzt schon im Auftrag. Aber die letzten paar Bücher, die da sind, sind hier am Signiertisch draußen zu erwerben. Und Antonia wird dann auch an den Tisch mit rausgehen und wird die natürlich signieren. Man kann sich gerne auch ein Lesezeichen signieren lassen, aber ich empfehle, schnell zu sein, weil es sind nicht mehr viele Bücher da.
Und vor allen Dingen, wer sich ein Buch signieren lässt, kann sich dann auch noch überlegen, zu welcher Zahl er wohl gehören könnte. Und wenn er möchte, sich diese Zahl auch noch in das Buch zeichnen lassen, denn die Zahlen sind auch als Kapitelnummern, wenn ich gerade mal eine finde, genau, auch als Kapitelnummern im Buch illustrativ verewigt. Und diesen Service würden wir dann jetzt auch nochmal anbieten.
Ja, ich weiß nicht, wer malt die Zahlen? Malt die dann eventuell auch der Illustrator der
Zahlen? Die malt natürlich der Illustrator höchstpersönlich, ich kann es nicht.
Okay, dann wird er sich auch mit dazusetzen. Das ist dein Bruder?
Mein Bruder, ja.
Genau, er setzt sich mit dazu und wer seine Lieblingszahl mit rein illustriert haben will, kann das sicherlich dann auch bekommen. Ich bedanke mich für alle, die da waren und ja, eine schöne Messe noch und wer noch einen Keks haben möchte.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.